Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Christian Bohlmann und wie schon die letzten Male sitze ich heute wieder mit meiner Kollegin Frau Dr. Vera Niestege zusammen. Hallo Vera.
Ja, hallo Christian. Auch von mir ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, Vera, zusammensitzen ist vielleicht nicht ganz richtig. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber wir schalten uns nur zusammen. Das tut der Sache aber keinen Abbruch. Auch in diesem Monat haben wir uns ein spannendes Urteil aus unserem Haus vorgenommen, das wir besprechen wollen. Und auch heute, wie auch schon die letzten Male, wollen wir uns mit einer steuerlichen Spezialmaterie befassen, also einer Steuerart, für die es bei uns im Haus eine sogenannte Spezialzuständigkeit gibt, nämlich der Grunderwerbsteuer.
Ja, genau. Und das haben wir gedacht, nehmen wir heute doch mal zum Anlass, mal aufzugreifen, wie wir eigentlich unsere Fälle aussuchen, die wir hier besprechen. Wir wollen den Hörerinnen und Hörern heute mal einen kurzen Einblick hinter die Kulissen geben. Denn man kann sich ja vielleicht schon das ein oder andere Mal fragen, nach welchen Kriterien suchen wir denn die Fälle hier eigentlich aus? Denn wie du es ja eben richtig schon gesagt hast, nicht selten sind das ja doch recht spezielle Fälle, zum Beispiel auch aus den Spezialsenaten und damit auch ja nicht den gängigen Steuergesetzen, sondern vielleicht denen, die sich doch etwas eher im Randbereich bewegen.
Ja, genau. Also grundsätzlich versuchen wir natürlich immer, die spannendsten Entscheidungen auszuwählen, wobei wir natürlich immer einen Aktualitätsbezug haben wollen. Es ist allerdings so, dass wir bei der Auswahl der Entscheidungen für unseren Podcast auf die Entscheidungen beschränkt sind, die zur Veröffentlichung vorgesehen sind. Und da sind bei uns im Haus, wie auch bei anderen Gerichten, nur bestimmte Entscheidungen, nämlich im Regelfall solche, bei denen die Revision zum BFH zugelassen worden ist oder die eben aus sonstigen Gründen besondere Praxisbedeutung haben.
Ja, und damit schränken wir natürlich unsere Auswahl auf wenige Verfahren ein. Aber das machen wir natürlich auch, weil wir mit dem Podcast einen gewissen Mehrwert bieten wollen. Und den sehen wir vor allem natürlich in Rechtsfragen, die zum Beispiel ungeklärt sind. Tatsächlich ist es aber so, dass wir hier beim Finanzgericht deutlich mehr Verfahren erledigen, als die, die jetzt hier für unseren Podcast in Betracht kommen.
Ja, genau. Also wenn wir zum Beispiel von Urteilen reden, dann gibt es eben auch viele Urteile, die keine neuen Rechtssätze beinhalten, sondern in Anführungsstrichen nur die schon bestehende höchstrichterliche Rechtsprechung des BFH aufgreifen und eben die Umstände des Einzelfalles unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung würdigen. Solche Urteile sind natürlich nicht weniger wichtig und nicht weniger praxisrelevant, aber sie erregen einfach weniger Aufmerksamkeit. Und deswegen wählen wir sie für den Podcast dann unter Umständen auch nicht aus.
Ja, und am Rande sei dann eben auch nochmal angemerkt, dass der größte Teil der Fälle, den wir hier beim Finanzgericht erledigen, gar nicht in einem Urteil mündet, sondern wir das quasi anderweitig erledigen können. Denn für viele Klägerinnen und Kläger braucht es ja nicht unbedingt eines Urteils, um jetzt einen Streit beizulegen. Die Aufgabe, die wir hier beim Finanzgericht haben, ist ja auch einfach die Schaffung von Rechtsfrieden. Und dieser Rechtsfrieden setzt eben nicht immer ein schriftliches Urteil voraus.
Genau, das ist im Prinzip der Schwerpunkt unserer Tätigkeit als Richterinnen und Richter am Finanzgericht. Die Kommunikation mit den Beteiligten, sei es schriftlich durch Erteilung von Hinweise und Anforderungen von Informationen, sei es telefonisch oder persönlich im Rahmen eines Erörterungstermins beispielsweise. Da kommt man mit den Beteiligten ins Gespräch, gibt ihnen eine Vorstellung davon, wie der Rechtsstreit ausgehen könnte, legt die eigene Rechtsauffassung, vielleicht auch die Rechtsauffassung der Kolleginnen und Kollegen aus dem Senat offen. Und ganz häufig ist es dann so, dass den Beteiligten diese Einschätzung bereits ausreicht, um gemeinsam mit dem Finanzamt eine Lösung zu finden. Und auch in solchen Fällen, die recht häufig vorkommen, haben wir dann natürlich kein Material für unseren Podcast.
Ja, so ist es. Und aus diesem Grund landen wir dann doch hier beim Podcast oftmals wieder bei den sehr speziellen Fällen oder eben denen aus den Spezialzuständigkeiten, wo sich einfach keine andere Lösung für den Fall ergibt, weil die Beteiligten das Urteil einfach brauchen, um die Rechtsfrage zum Beispiel nochmal beim BfH klären zu lassen. Ja, und genau so einen Fall haben wir jetzt heute hier auch und zu dem wollen wir jetzt auch mal wieder zurückkehren.
Genau, das Urteil, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen und das vom 8. Senat bei uns aus dem Haus stammt, der Senat, der für die Grunderwerbsteuer zuständig ist, behandelt die Frage, wie die Begriffe Anteil der Gesellschaft im Rahmen der Grunderwerbsteuer bei Personengesellschaften zu verstehen sind. Das ist ein Thema mit weitreichenden Praxisfolgen, das gerade in Konzernstrukturen von ganz erheblicher Bedeutung ist.
Ja, genau. Und wir wollen uns heute anschauen, wie der 8. Senat unseres Hauses, der bei uns eben für die Grunderwerbsteuer zuständig ist, entschieden hat, worauf die Entscheidung beruht und was sie für die Praxis genau bedeutet. Vor allem geht es um die Frage, ist für die grunderwerbsteuerliche Beurteilung die vermögensmäßige Beteiligung am Gesellschaftskapital oder die gesamthänderische Mitberechtigung am Gesellschaftsvermögen maßgeblich? Runtergebrochen könnte man also formulieren, Gesellschaftsrecht versus Zivilrecht.
Ja, genau. Das ist die Rechtsfrage, mit der sich der Senat auseinanderzusetzen hatte. Vielleicht starten wir aber mal mit den Fakten. Da kommen wir nicht drum herum, den Lebenssachverhalt jedenfalls mal zu umreißen. Der Lebenssachverhalt ist recht unübersichtlich, weil er sich, wie eben typischerweise in den Konstellationen, die auch das Urteil zum Gegenstand hat, in Konzernstrukturen bewegt. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht beim Hören dieses Podcasts noch etwas anderes machen, dann werden Sie nicht die Gelegenheit haben, sich nebenbei die Konzernstruktur aufzuzeichnen, weshalb wir uns in der Vorbereitung dieser Folge um eine starke Vereinfachung bemüht haben. Und wir hoffen mal, dass uns das gelungen ist, damit Sie jedenfalls grob nachvollziehen können, was da im Konzern passiert ist, das dann zu grunderwerbsteuerlichen Auswirkungen geführt hat. Wichtig für unseren Fall ist, dass es sich bei der Klägerin um die Kommanditistin einer grundbesitzenden Kommanditgesellschaft handelte. Die war, was in der Praxis sehr üblich ist, zu 100% am Vermögen der KG beteiligt, wohingegen die Komplementär GmbH mit 0% am Vermögen dieser KG beteiligt war. Es kam dann innerhalb der Konzernstruktur der Klägerin zu relativ komplexen umwandlungsrechtlichen Veränderungen, die im Endeffekt zur Folge hatten, dass die Klägerin einerseits in eine GmbH-Form wechselte und in diesem Zuge der Anteil an der Komplementär GmbH, die ja gemeinsam mit der Klägerin an der KG beteiligt war, in die Klägerin eingebracht wurde. Und genau dieser Vorgang, also die Einbringung des Komplementär GmbH-Anteils in die Klägerin, die war der Auslöser dafür, dass die Groß- und Konzernbetriebsprüfung und später auch das Finanzamt einen grunderwerbsteuerlichen Erwerbsvorgang als verwirklicht ansahen.
Ja, das Finanzamt hat einen grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgang gesehen, das hast du schon gesagt, und zwar nach § 1 Absatz 3 Nr. 1 Grunderwerbsteuergesetz. Vielleicht insoweit ein kurzer Exkurs für alle, die jetzt nicht in der Grunderwerbsteuer völlig zu Hause sind. Nicht nur der unmittelbare Erwerb von Grundstücken unterliegt der Grunderwerbsteuer, sondern auch der Erwerb von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften. Wenn jemand also mindestens 90%, früher 95% der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft erwirbt, dann wird das so behandelt, als hätte er das Grundstück teilweise selbst erworben. Das betrifft also nicht nur klassische Kaufverträge über Grundstücke, sondern auch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen. Die Finanzverwaltung vertrat jetzt hier in unserem Fall die Auffassung, dass ein Erwerbsvorgang nach § 1 Absatz 3 Nr. 1 vorliegen würde, denn durch die Einbringung des Anteils an der Komplementär GmbH in die Klägerin sei ebenso eine Vereinigung der Anteile an der grundbesitzenden GmbH und Co. KG, also der KG, eingetreten und das sei eben steuerpflichtig.
Ja, und die Klägerin, die hielt dagegen, sonst wäre sie auch keine Klägerin geworden. Sie war nämlich der Auffassung, dass sie bereits vor der Einbringung ja zu 100% am Vermögen der Kommanditgesellschaft beteiligt gewesen sei und dass der Erwerb des Anteils an der Komplementär GmbH daran eben nichts geändert hätte. Sie hat also letztlich keine Pro-Kopf-Betrachtung vorgenommen, was die gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Kommanditgesellschaft angeht, sondern sie hat eine Betrachtung vorgenommen, die sich an der Beteiligung am Vermögen der Kommanditgesellschaft orientierte. Es stellte sich also die Frage, was das für die grunderwerbsteuerliche Beurteilung maßgebliche Kriterium ist. Eine Pro-Kopf-Betrachtung oder eine am Gesellschaftsvermögen orientierte Betrachtung.
Ja, und die Kollegen aus unserem 8. Senat hier im Hause haben sich der klägerischen Sichtweise angeschlossen und sich damit auch, und das ist eben das Spannende in dem Fall, gegen die bisherige Rechtsprechung des BfH gestellt, die jedenfalls bei unmittelbarer Beteiligung an einer Personengesellschaft bisher auf die gesamthänderische Mitberechtigung, also quasi auf das Zivilrecht, abgestellt hatte. Der 8. Senat aber hat quasi etwas anderes aufgegriffen, und zwar ein obiter dictum des BfH zur mittelbaren Beteiligung an Personengesellschaften. Das stammt aus dem Jahre 2020. Und da hat der Senat hier unseres Hauses argumentiert, dass auf die vermögensmäßige Beteiligung am Gesellschaftskapital abzustellen sei. Vielleicht nochmal als kurze Randnotiz, ein obiter dictum. Das ist eine Rechtsansicht, die ein Gericht im Rahmen einer Entscheidung äußern kann, weil sie eben geradezu dazu Gelegenheit findet, aber die jetzt nicht konkret für den Fall entscheidungsrelevant ist. Und genau so ein obiter dictum hat der BfH eben, wie gesagt, in einer Entscheidung mal, ich sag mal, fallen gelassen.
Ja, und dass der 8. Senat hier einer Pro-Kopf-Betrachtung, also dieser zivilrechtlichen Betrachtungsweise, die du eben geschildert hast, eine Absage erteilt hat, das macht für unseren Streitfall einen großen Unterschied. Denn wenn es nicht auf die gesamthänderische zivilrechtliche Mitberechtigung ankommt, sondern auf das Gesellschaftskapital, dann lag hier im Streitfall eben kein steuerbarer Erwerb vor. Die Klägerin war ja bereits zu 100% am Vermögen der grundbesitzenden Kommanditgesellschaft beteiligt, sodass der spätere Erwerb des Anteils an der Komplementär GmbH grunderwerbsteuerlich völlig irrelevant war.
Ja, wie du aber eben auch schon angesprochen hast, gibt es eine ältere Rechtsprechung des BfH, und die hat aber gerade darauf abgestellt, dass auch Gesellschafter ohne Kapitalbeteiligung am gesamthänderischen Vermögen mitberechtigt sind. Der BfH hat das damit begründet, dass ein Gesellschafter, selbst wenn er keinen Anteil am Gesellschaftskapital hält, durch die gesamthänderische Mitberechtigung an den Wirtschaftsgütern der Personengesellschaft faktisch Einfluss auf die Vermögensverwaltung der Gesellschaft nehmen kann. Außerdem hat der BfH noch argumentiert, dass sich aus § 719 Absatz 1 BGB alte Fassung eine Einschränkung der Verfügungsmacht über das Gesellschaftsvermögen ableiten lasse, sodass alle Gesellschafter gemeinsam handeln müssten.
Ja, der 8. Senat, der hielt diese Sichtweise in unserem Besprechungsurteil jedoch nicht mehr für überzeugend. Auch und insbesondere, weil sie bei der mittelbaren Beteiligung einer Personengesellschaft durch den BfH bereits aufgegeben wurde. Und zwar durch die Entscheidung, die wir eben schon gestreift haben, durch eine Entscheidung vom 27. Mai 2020, das Aktenzeichen der dortigen BfH-Entscheidung, das werden wir mal in den Shownotes verlinken. In dieser Entscheidung hatte der BfH Gelegenheit für mittelbare Beteiligungen an Personengesellschaften, die Rechtsprechung, die du eben geschildert hast, zu überdenken. Und da hat er eben nur für mittelbare Beteiligungen die alte Rechtsprechung verworfen und ist zu einer vermögensrechtlichen Betrachtung übergegangen. Und bei diesem Übergang hat er eben in einem obiter dictum, ohne dass es im Streitfall darauf ankam, zum Ausdruck gebracht, dass das, was für mittelbare Beteiligungen an Personengesellschaften gelten dürfte, wohl auch für unmittelbare Beteiligungen gelten dürfte, wie wir sie eben in unserem Streitfall sehen. Und dieses obiter dictum und die recht klare Aussage innerhalb dieses obiter dictums, die wird wohl auch für den 8. Senat entscheidend gewesen sein, hier von der bisherigen Rechtsprechung des BFH abzurücken, das obiter dictum aufzugreifen und eine Entscheidung zu fällen, die eben auf der vermögensrechtlichen Betrachtung basiert.
Die Entscheidung des 8. Senats hat jetzt natürlich auch schon recht erhebliche Bedeutung für die Praxis. Sollte sich jetzt die Sichtweise des 8. Senats bestätigen, wofür ja einiges spricht, denn wir haben es ja jetzt mehrfach gehört, wir haben dieses obiter dictum aus dem Jahre 2020, dann könnte das bei vielen Umstrukturierungen grunderwerbsteuerliche Vorteile bringen. Wer bereits zu mehr als 90% am Gesellschaftsvermögen beteiligt ist, könnte dann tatsächlich unmittelbar oder mittelbar weitere Anteile erwerben, ohne dass Grundsteuer anfällt.
Ja, also in jedem Fall eine richtungsweisende Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen des 8. Senats aus unserem Hause und auch eine Entscheidung, die wir auf jeden Fall im Auge behalten und auch weiterverfolgen sollten und müssen, da der BFH in dem mittlerweile unter dem Aktenzeichen römisch 2R 5 aus 25 anhängigen Revisionsverfahren die Gelegenheit haben wird, insoweit tatsächlich auch für unmittelbare Beteiligung an Personengesellschaften Farbe zu bekennen.
Ja, zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, dass unsere Besprechungsentscheidung auf den 16.01.2025 datiert und unter dem Aktenzeichen 8K2751 aus 21 ergangen ist. Wir haben das natürlich wie immer für unsere Hörerinnen und Hörer in den Shownotes verlinkt. Und darüber hinaus haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die Entscheidung über die Website des FG Münster abzurufen.
Ja, ganz genau. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Vera, ich danke dir, dass wir beide uns einmal so ein bisschen die Veröffentlichungspraxis bei uns im Haus haben anschauen können und die Entscheidung des 8. Senats haben beleuchten können.
Ja, ich danke dir natürlich auch, Christian. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer uns heute zumindest in den entscheidenden Punkten folgen konnten. Denn wir beide wissen auch, dass das nicht ganz einfacher Stoff gewesen ist.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der März-Ausgabe, wie gewohnt am 15. März 2025. Machen Sie es bis dahin gut. Und bleiben Sie uns gewogen.
Auf Wiederhören.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.